Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 25. Folge von Krebs, was nun? Mir gegenüber sitzt André. Hallo André.
Moin.
Es sitzen hier jetzt zwei Lungenkrebspatienten, beide Endstadium, beide palliativ. Wie seine Geschichte, also die von André angefangen hat, erzählt uns gleich. Als erstes würde ich aber gern mal euch André vorstellen. Ja, ich kenne ihn schon ganz gut, aber dass ihr mal so ein bisschen ein Bild von ihm habt. André, wirst du dich mal vorstellen? Alter, Familie, Kinder.
Ja, alles klar. Ja, ich bin André, ich bin 37 Jahre alt. Exil-Ostfriese, wohne aber schon seit fast jetzt mein halbes Leben lang in Bremen und bin verheiratet, habe eine junge Tochter, 16 Monate alt und ja, das ist es eigentlich, ne? Viel mehr gibt's gar nicht zu erzählen.
Hobbys.
Ja, doch. Also ich bin immer viel sportlich unterwegs gewesen. In erster Linie Fußball. Habe auch mal gerne Basketball gespielt, aber Fußball halt von klein auf im Verein. Später irgendwann dann doch eher schlecht als recht und dann eher so im Freizeitbereich, würde ich sagen. Aber egal, ob jetzt im Fitnessstudio, Joggen oder sonst wie. Ich bin immer sportlich gewesen.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Dass man irgendwie Lungenkrebs, ich war ja vorher auch, sag mal, fit, habe auch nicht irgendwas gemerkt.
Ja,
also, wir kommen ja gleich zu deiner Diagnose und deiner Geschichte, aber das ist schon verrückt. Die meisten, die mir begegnen.
Jung und sportlich, wie du sagst. Und letztendlich eine lange, lange irgendwie Story, was dann die bis zur Diagnose geführt hat. Ne?
Ja, wie bist du denn eigentlich zur Diagnose gekommen?
Ja.
Steigen wir doch mal gleich
in die Frage. Wie gesagt, long, long story. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir jetzt 2022 habe ich schon, rückblickend kann man das sagen, schon die ersten Sachen gemerkt. Also bei mir war das so ein bisschen Druck auf der rechten Bauchseite, was mich auch ziemlich irritiert hat. Also gerade beim Sport, ich bin zu dem Zeitpunkt, war ja noch so ein bisschen Corona-Phase und da habe ich ein paar Mal den Draußensport, den ich mit ein paar Jungs gemacht habe, so abgesagt, weil ich da so auf der rechten Seite, wie gesagt, so einen Druck verspürt habe und das relativ unangenehm war. Das habe ich erstmal beiseite geparkt so und später bin ich dann doch zum Arzt gegangen, denn meine Frau war schwanger mit unserem Kind und das bewegt einen dann doch irgendwie. Jetzt musst du mal zumindest klar Schiff machen, willst irgendwie freie Fahrt und keine weiteren Sorgen haben.
Also weil nicht die Arztterminnot, die in der Corona-Zeit herrschte, war nicht das Problem, sondern
Der eigene Antrieb, ich will sicher gehen, dass da nichts ist.
Ja. So,
das war, glaube ich, wirklich der innere Antrieb, aber natürlich auch eine gewisse Sorge, die sich dann über den längeren Zeitraum, das ging dann schon so ein paar Monate, breit gemacht hat. Und dann bin ich zum Arzt. Da wurde ich auch ernst genommen. Da wurde ein Ultraschall gemacht, also vom Hausarzt damals, Ultraschall gemacht, eine Blutabnahme gemacht, aber alles picobello, würde ich fast sagen. So, ne? Der hat das im Rahmen dieser U35, dieser Check-up, den es da gibt, hat er das gemacht.
Also auch Blutwerte und.
Genau. Ja. Und so weit, so gut, gesund. Und dann war halt im Kopf der Haken gesetzt, du bist gesund, das sagt der Arzt dir. Und dann fühlt man sich halt auch gleich irgendwie 5%, 10%, ich weiß nicht. Ich habe mich wieder gesund gefühlt.
Wollte sagen, die Schmerzen waren erstmal.
Genau, waren weg. Genau. Und weiter gespult. Irgendwann im November 22 ist das Kind gekommen. Da hat man natürlich erstmal andere Sorgen, oder nicht Sorgen, aber man hat andere Sachen, die einen beschäftigen.
Überfühlt.
Ja, genau.
Ja,
ja, das trifft ganz gut. Und ich würde sagen, Beginn des Jahr 23 habe ich irgendwann gemerkt, dass es wieder da ist. Habe aber erstmal nichts gemacht, weil wie gesagt, man ist mit anderen Dingen beschäftigt. Und Ostern 2023 sind wir dann nach Langeoog zum Urlaub gefahren.
Das weiß ich noch so
genau. Genau,
ja.
Das weiß ich noch so genau, weil das war so wirklich der Beginn, den meine Partnerin und ich auch rückblickend immer so festgemacht haben, als da ist wirklich was passiert.
Knackpunkt.
So, da ist ein Knackpunkt gewesen. Und das hat sich geäußert, dass ich die Kleine, wir mussten sie immer in den Schlaf wiegen, hatten dann so eine Trage. Und das konnte ich nicht mehr so, weil mein Rücken irgendwie dann sehr belastet war. Es war jetzt nicht, dass ich vor Schmerzen schreien musste, aber er war einfach belastet und es ging nicht mehr. Und zunehmend mehr über die Zeit. Und das hat einem natürlich Sorge gemacht. Im Mai habe ich dann bei uns zu Hause ein bisschen Gartenarbeit betrieben. Die konnte ich noch, weil ich vorher ein bisschen Pause gemacht habe. Mhm. Und habe auch nichts vom Arzt abklären lassen seit dem Oster-Langeoog-Urlaub. Siehe da, Gartenarbeit, der Büromensch legt los und hat dann gleich einen Hexenschuss. War damals die Diagnose, 2 Cortisonspritzen. Danach war dann in Anführungszeichen alles wieder gut. Also die akuten Schmerzen waren weg. Es war nie ganz gut, so dass man hätte wahrscheinlich so im Juni, Juli allerspätestens gesagt, Junge, geh doch mal wieder hin.
Du hast aber keine Atemnot gehabt oder starke Erschöpfung, weil das hatte ich, nee. So ist bei mir aufgefallen. Ne? Garnarbeit hatte ich auch, Lochbuddeln, aber das Loch, wo ich vorher so, ich sag mal, 2-3 Minuten für gebraucht hätte, war irgendwie 2-3 Stunden. So unmenschliche Leichtaufgaben wurden unmenschlich.
Ja. Nee, zu dem nicht. Zeitpunkt, nee, tatsächlich noch nicht. Aber später, ja. Auf jeden Fall.
Erstmal war jetzt der Fehler, nicht sofort zum Arzt gegangen.
Ja, würde ich sagen. Ja. Also rückblickend kann man das natürlich als Fehler
hatte
sehen.
Hatte ich auch, aber
ob da irgendjemand auf mich gehört hätte. Ja. Ne? Also auch selber, ich selber hätte ja niemals an eine wirkliche ernsthafte Diagnose geglaubt. So und dass da irgendwie was ist. Und ja, mit jedem weiteren Mal, wo das auftaucht, erhärtet sich natürlich irgendwie so der eigene Verdacht und so ein unguter Gedanke schlummert da im Hinterkopf, aber nie so schlimm, dass man sagt, ich renne jetzt los und klapper alles ab, was geht. Mhm. Genau. Und bis dann halt die Schmerzen durch den Hexenschuss so akut waren, dass ich hin musste, weil da konnte ich gar nicht mehr aufstehen aus dem Bett. Cortisonspritzen haben dann halt kurzfristig ihr Übriges getan. Das war dann okay. Wie gesagt, so im Juni, Juli allerspätestens hätte man wieder hingehen müssen. Ich hatte dann leider familiär, also mein Vater hatte letztendlich auch eine Krebsdiagnose, die operabel gewesen ist. Aber das hat einen natürlich auch nochmal
wieder familiär. Kopf woanders. Ja.
Komplett woanders. Also da waren wir bei meiner Mutter zu Hause, haben uns da natürlich auch irgendwie mit der Schwester und Frau, Kind und alle waren da und haben dann halt da die Zeit verbracht und überall den Kopf gehabt, aber nicht bei dem eigenen Rücken, sage ich mal. Und was macht man dann zum Herbst? Gartenarbeit. Wieder mal.
Die zweite.
Genau, Gartenarbeit 2.0. Wieder eine Art Hexenschuss. Diesmal derselbe Orthopäde, also dieselbe Orthopädie-Praxis, aber eine andere Orthopädin dann in dem Fall. Und die hat dann einmal meine Krankenhistorie angeschaut. War ein bisschen verwundert, dass ich ja schon mal da war wegen einer ähnlichen Geschichte und mein Alter und dies und das und jedes. Das hat sie so ein bisschen stutzig werden lassen und wir haben dann eine Röntgenaufnahme gemacht und irgendwas hat sie dann bewogen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann die Röntgenaufnahme war oder halt einfach diese Historie, die sie gesehen hat, dass sie mich zum MRT geschickt hat und dass wir uns kurzfristig wiedersehen. Habe ich erst mal gelacht, hahaha, kurzfristig MRT. Es hat tatsächlich geklappt, dass ich mich in Bremen-Nord, war das damals im Klinikum Blumenthal, auf die Warteliste habe setzen lassen. Und dann habe ich wahrscheinlich einfach wirklich nur Glück gehabt, dass ich ein paar Tage später dann schon in die Röhre konnte. Und 24 Stunden oder keine 24 Stunden nach der Röhre hatte ich einen Anruf auf meinem Telefon, dass ich doch am selben Tag, also von der Orthopädin, dass ich doch am selben Tag gerne zu 17:30 in die Praxis kommen soll. Und wenn es absolut nicht ginge, dann sollte ich mich doch telefonisch melden.
Ja, das macht einem schon kribbelig, ne?
Also das war schon wirklich wild. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gespürt habe. Aber ich hatte Angst. Aber ich hatte nicht Angst vor einer Krebsdiagnose, sondern ich hatte eigentlich Angst vor
Bandscheibenvorfall.
Bandscheibenvorfall, ja. Genau, irgendwie sowas in dieser Art. Und das wäre ja natürlich mit einer jungen Tochter und
schlimm
einem,
genug.
Genau, ja? Das wäre schlimm genug gewesen. Ja. Und ja, dann bin ich irgendwann um 17:30 dann zur Praxis damals gefahren und es hat sich dann schon gelehrt, wie das dann halt so gegen Abend ist. Ich hatte das schon gemerkt und dann wurde ich direkt in den Raum weitergeleitet. Hat auch nicht lange gedauert, bis die Ärztin kam. Sehr empathisch, aber auch sehr zügig hat sie mir dann Bilder gezeigt von meinem Rücken und mich darauf hingewiesen, dass ich ja vielleicht schon gemerkt habe, dass ich sehr lange im MRT war. Ich glaube, ich habe sogar gefragt gehabt, das waren 25 Minuten angesetzt. Ich glaube, ich war 45 oder 50 Minuten drinne. Und die hatten dann halt entsprechend direkt reagiert, ohne mich dann aber danach abzufangen und mich schon aufzuklären. Das hatten sie dann halt über die Orthopädin gemacht. Die haben mir die, sie hat mir die Bilder gezeigt und dann halt mehrere Stellen an der Wirbelsäule aufgezeigt, kleinen Schatten oder halt war ein bisschen dunkler und naja, dann ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, da wird's dann irgendwie komisch, aber ja, dass es um Krebs geht. Ich meine, vielleicht hat sie sowas wie Knochenkrebs gesagt, aber irgendwas mit Krebs hat sie gesagt und dann saß ich da und ja, das habe ich kurz sacken lassen und das kam noch gar nicht an. Und irgendwann, ich glaube so eine Minute später, sie hatte das dann irgendwie ein bisschen weiter ausgeführt. Ja, dann hatte ich gesagt, ich kann doch jetzt nicht nach Hause zu meiner Frau und meinem Kind fahren und dann was von
Surprise.
Ja, Surprise, Surprise. Ich hab Krebs erzählen und da kamen mir dann auch schon die ersten Tränen und da werde ich auch immer jetzt schon wieder fast ein bisschen emotional.
Ich
seh's,
ja,
das ist wirklich, das sind immer die Momente, die muss man zwangsläufig, wenn man seine Geschichte erzählt, wieder rekapitulieren. Aber ja, man denkt da nicht gerne dran.
Nee, aber wie gesagt, ich habe, da bist du nicht allein.
Nee, ich weiß. Und letztendlich habe ich sogar ein Gefühl der Dankbarkeit der Orthopädin gegenüber, weil sie ja diejenige war, die gegenüber anderen Ärzten, zumindest dem ersten Orthopäden oder dann halt zwischenzeitlich war ich dann auch nochmal beim Hausarzt tatsächlich, bevor ich beim Orthopäden war, das hatte ich gerade vergessen. Aber sie war diejenige, die dann halt die Story so komplettiert hat, dass ich zumindest eine Diagnose erstmal hatte.
Ja, die Diagnose, ne? Weil bei mir war es ja auch der Orthopäde, auch das MRT, also bei mir hat auch die Röntgenaufnahme nichts gebracht. Mhm. Deswegen, also ich fühle ja genau mit, unsere Geschichte ist ja sowieso
ziemlich ähnlich, ja.
Ziemlich. Also
kommen wir wahrscheinlich gleich.
Kommen wir gleich noch drauf. Also unsere Mutation ist anders, aber sonst sind wir gleich, auch vom Alter.
Ja.
Und auch charakterlich einige Sachen, muss ich sagen. Also das ist schon sehr cool. Aber was ich sagen wollte, ist, dass anscheinend die Orthopäden ein MRT schneller oder eher
vielleicht haben sie die Erfahrung, aber
ich weiß
es,
nicht.
Es wiederholt sich tatsächlich öfter.
Ne? So ja. Rückenschmerzen führt schnell zur Diagnose.
Absolut.
Ein MRT viel, viel besser als ein Röntgen oder ein Sono.
Ja,
ja. Ne, deswegen. Aber ja, ich habe dich unterbrochen. Wir waren
genau, wir waren bei MRT. Der Verkündung
der
Verkündung Diagnose.
Mhm.
Ich bin dann nach Hause. Das will ich gar nicht zu weit ausführen. Ne? Also das war natürlich sehr tränenreich, war sehr schockiert. Ich habe aber sehr schnell zumindest die engere Familie, also im Gegensatz zu dir, du hattest das ja damals dann irgendwie, wir sitzen hier mit dem Podcast und das war ja deine Geschichte, hattest du ja schon erzählt. Meine Geschichte war dagegen anders. Ich hatte, glaube ich, eine Stunde später mit meinen Eltern telefoniert, mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Und mit meiner Schwester habe ich nicht geschafft zu telefonieren, das konnte ich nicht.
Weil ihr so ein gutes Verhältnis habt und du weißt.
Wir haben ein gutes Verhältnis, aber ich wusste einfach.
Es wird emotional.
Ich würde nur heulen, weil das war ja so viel Unsicherheit und es war Krebs und ach, man wusste überhaupt nicht, wohin mit sich. Und das dann noch per Telefon, da sind halt irgendwie 300 Kilometer dazwischen, das kann man nicht adäquat rüberbringen.
Bei
ne?
der Verkündung hattest du doch auch eigentlich noch. Ich sag mal, ganz, ganz hochgradig den Gedanken, dass es ein Todesurteil sofort ist oder in kurzer Zeit, oder?
Ja, genau. Also es waren ja wirklich mehrere Metastasen, also entlang der Wirbelsäule, so kann man eigentlich sagen. Und sie hat mir schon verdeutlicht, ohne genau zu sagen, was es ist, hat sie mir schon verdeutlicht, dass das
in Alarmstufe Rot.
Ja, genau. Also mehr als das vielleicht sogar. So kam es bei mir zumindest.
Hat sie
an.
Den, die ja, Sachen in der Lunge gesehen? Oder nur das an der Wirbelsäule?
Nee, das war zu dem Zeitpunkt
kein Thema.
Kein Thema.
Ah, okay.
So, und das war auch, ja, wie soll man sagen, das hat einem einerseits Hoffnung gegeben, weil in Anführungszeichen zu dem Zeitpunkt wusste man, sind nur Knochen betroffen.
Ja.
Und
Es
sind nur kleine Metastasen. Und ich habe mich vorher noch nie mit Krebs auseinandergesetzt, außer in dem Rahmen von der Diagnose meines Vaters. Aber ja, also irgendwie hat man immer noch Hoffnung geschöpft oder versucht zu schöpfen. Und ja, für mich ging es dann aber auch direkt weiter, denn die Orthopädin hat nicht in ihrer Praxis dann gestoppt, sondern sie war so ein bisschen, sie hat es selber genannt, übergriffig und hat mich am nächsten Tag dann direkt im örtlichen Klinikum angemeldet, dass ich dort vorstellig werde. Und dort wurden dann auch, das war dann Freitag, also generell muss ich mal erzählen, das ist der 2.10. damals, 2.10.23 war die Vorstellung bei der Orthopädin. Der 3. ist der Feiertag, der 4. war MAT, der 5. war Verkündung,
ja.
Und am 6. war ich im Klinikum. Und was wurde denn da noch gemacht? Da ein MAT, dann, also der Bauch wurde untersucht.
CT
wurde auch schon gemacht und irgendwann am Freitagnachmittag kam dann, ich komme nicht mehr auf ihren Namen, aber kamen dann zwei Onkologen auf mein Zimmer und die haben mir dann im Grunde genommen zumindest einmal mich nochmal ins Bild gesetzt, dass sie nicht wissen, wo der Primärtumor sitzt, dass ich viele Metastasen habe, dass, wie du schon gerade gesagt hast, dass Alarmstufe rot ist, dass ich ja aber grundsätzlich, dass meine Blutwerte okay sind und wenn es mir gut geht, übers Wochenende würde nichts passieren, ich erstmal nach Hause könnte. So, ne?
Ach, so, schön.
Sicherlich war das auch im Rahmen. Ja, also die waren einfach empathisch. Die haben gesehen, dass ich alleine da bin, sehr jung. Die haben vorne eine einjährige Tochter, ja, und die Mutter gesehen. Das hat alle mitgenommen. So, das nimmt auch heutzutage noch alle mit. Das ist eine scheiß Story, das kann man nicht anders sagen. Und darf man Scheiße sagen?
Ja, ich okay. Piep sie nicht.
Okay. Ja, auf jeden Fall, am Freitag waren dann alle Untersuchungen soweit erstmal abgeschlossen. Übers Wochenende ist dann nichts passiert. Und in der Folgewoche kamen dann weitere Untersuchungen. Und spätestens am Donnerstag wurde dann eine Punktion, das CT-gesteuerte Punktion des Beckens gemacht, um im Grunde genommen histologische Auswertungen zu machen. Also
Metastasen zu punktieren, um das Gewebe zu entnehmen.
Genau.
Ja.
Und ja, damit wurde ich dann aus dem Krankenhaus entlassen und war dann erstmal zu Hause mit irgendwie einer Todesnachricht. Aber mir ging's soweit gut, weil die Rückenschmerzen, die ich hatte, die waren, glaube ich, im Rahmen der gesamten Verkündung der Information irgendwie in den Hintergrund
zum Beiwerk geworden. Ja,
genau. Und mir ging es irgendwie gut. Sondern es war völlig abstrus und es ist heute noch, dass man da in zwei Welten lebt, irgendwie ganz unsicher, tot, mindestens ein Bein irgendwie im Grab.
Ja.
Und auf der anderen Seite ja, steht man da mitten im Leben, hat gerade noch gearbeitet bis vor ein paar Tagen und ist dann Hals über Kopf zur MAT-Bildbesprechung gefahren und hat dann diese Nachrichten und im Anschluss diese weiteren Untersuchungen über sich ergehen lassen.
Ungläubig, ne?
Also, völlig, auch jetzt rückblickend, ja, kann man das eigentlich gar nicht so richtig fassen. Es sind sage und schreibe 3 Wochen vergangen, bis dann der Primärtumor in der Lunge festgestellt wurde. Ich habe das damals als sehr lang empfunden.
Das wurde aber nur histologisch nachgewiesen.
Genau.
Nicht
genau.
Gefunden, bildlich?
Nee, wurde anhand des Gewebes, was man im Becken entnommen hat, dann auf die Lunge genau. zurückgeführt. So, ja.
Man hat gesehen, dass die Zellen aussehen wie ein Adenokarzinom.
Genau, ich glaube, das waren lymphartige Drüsenzellen oder irgendwie was. Oder haben, also ja. So genau bin ich da tatsächlich nicht drin. Aber
ja, ist gut, müssen wir auch nicht abtauchen, aber jedenfalls die aus den Metastasen, was da entnommen wurde, da hat man rausgekriegt, dass es von der Lunge kommt.
Genau, ja. Genau. Und das war dann gut. Also die Verkündung hat mir gut getan, auch wenn natürlich der Lungenkrebs erstmal keine schöne Nachricht ist und dich auf einer Skala der Hoffnung erstmal noch weit nach unten fallen lässt. Ja. Gleichzeitig hat die Ärztin, die mich übrigens an einem Samstagabend unverhofft angerufen hat, ich dachte schon, oh, jetzt ist eine weitere Woche vorbei, in der nichts passiert ist, jetzt aber dann, wie gesagt, Samstagabend, fast Primetime-Zeit, hat das Telefon geklingelt und dann kam die Verkündung und gleichermaßen hat sie dann gesagt, dass aufgrund meines Alters und meinem Gesundheitsstatus, Zustand, man stark davon ausgehen kann, dass vielleicht eine Mutation vorliegt und dass man das Gewebe, was man entnommen hat, jetzt zu weiteren Untersuchungen gibt. Dass das aber auch nochmal 2 oder 3 Wochen in Anspruch nehmen könnte. Ja, leider.
Lange Zeit, ne?
Ja, und ja. Weitere Zeit der Ungewissheit, gleichermaßen Zeit der Hoffnung, weil man kriegt dann irgendwie sowas an die Hand gegeben, dass das auch gleich mit einer besseren Prognose einhergeht. Was heißt bessere Prognose? Ne? Also das ist Krebs immer noch und keiner von uns, also vielleicht gibt es ein paar, aber also ich habe schon Google betätigt,
ja.
und ich konnte einfach auch gar nicht anders. Das mache ich auch bis heute. Ich versuche auch nicht irgendwelche 0815 Beiträge, sondern ich versuche mich auch schon gut zu informieren und breit zu informieren, aber am Ende des Tages im Internet findet man alles.
Ja, und es ist auch, dass es so ein Schweineglück ist, ne? Also da sind wir beide echt gesegnet. Aber auch du Nichtraucher?
Doch. Ich habe schon geraucht. Also jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, wann habe ich aufgehört, vor 6, 7 Jahren oder so. Ja, aber okay. Ich habe schon geraucht, muss ich schon sagen. Also ich habe jetzt ich bin jetzt nicht Heavyweight-Raucher gewesen.
Ja, aber du kannst aber keine 30 Jahre Raucher gewesen sein.
Nein. Also ich kannte vorher diese Abstufung nicht. Also dass man, was ist das, Nie-Raucher
und Nicht-Raucher.
Nicht-Raucher, also das, genau. Das war mir nicht bewusst. Also aus meiner Sicht, ich habe schon gesagt, habe auch überall im Krankenhaus dann immer gesagt, nein, ich habe schon geraucht, das ist schon so. So, habe mich nicht schuldig gefühlt, aber ich habe schon gesagt, hey, ich habe schon geraucht, das ist so gewesen, kann man nicht verneihen.
Aber als du gesagt hast, und als die 2 Jahre und 6 Jahre nicht, genau, haben die gesagt, ach,
ja,
nee.
Genau, und dann wurde das gleich so abgewunken und dann das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
Das reicht
so.
Nicht, genau.
Genau, und das hat dann halt deren Verdacht halt noch erhärtet so. Und ja, Ende der Geschichte. Oh, nicht Ende der Geschichte, aber zumindest der Diagnostik bis zur Mutation ist dann, dass 3 Wochen später irgendwann bekannt gegeben wurde, dass ich eine ALK-Mutation habe, also Exon 13 Mutation und Exon 13 20 Fusion, meine ich, genau. Und also ALK-positiv.
Genau.
Und so ist es. Variante 1 habe ich irgendwann jetzt noch gelernt. Kann man sich dann auch weiter was irgendwie drunter versprechen. Aber ob das dann so kommt, das wird man dann sehen. Genau. Ich habe mir in der Zwischenzeit während der Diagnose, zumindest als diese potenzielle Möglichkeit einer Mutation bekannt gegeben wurde, habe ich mich schon auf die Suche nach Informationen gegeben. Da kommen wir jetzt kommen wir
gleich
zur nächsten Story. So, ne?
André, wie haben wir uns kennengelernt?
Ja, genau. Und oder vielleicht fange ich anders an. Ich habe ein paar Tage gebraucht, wie jeder von uns. Aber das waren wirklich nur ein paar Tage, wo man den Kopf so ein bisschen in den Sand gesteckt hat.
Ich glaube, unser Glück.
Ja, absolut. Ich weiß auch nicht, woher der innere Antrieb war.
Kann ich auch nicht erklären.
Nee, aber irgendwie, ich sag jetzt mal Tag 5, war dann schon irgendwie
Schalter umgelegt.
Der Schalter umgelegt, genauso kann man es sagen. Und ich kann meine Energie nicht in die Trauer verstecken, sondern ich muss jetzt nach vorne gucken und ich muss mir Informationen dran schaffen, womit haben wir es überhaupt zu tun, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter und so fort. Mhm. So, und was das Ziel ist, das, also mir wurde schon gesagt, Heilbar wird schwierig. Palliativ wurde auch schon mal an der einen oder anderen Stelle in den Mund genommen. Ich habe jetzt keine Horrorprognosen bekommen, aber mir wurde von einem Arzt zumindest verdeutlicht, dass wir über eine Prognose sprechen. Das macht ja auch schon viel mit dir. So.
Ja. Also ich finde, da reden wir ja hoffentlich am Ende auch nochmal irgendwie drüber. Also Endstadium und Palliativ, das sind schon Wörter, die wir, die wir nochmal besprechen müssen.
Ja,
ich habe ja schon gesagt, vielleicht treffen wir uns hier mal in regelmäßigen Abständen, weil einfach das untereinander zu besprechen, wir haben ja schon mal gesagt, so wir beide verstehen uns untereinander eigentlich nur, weil das können viele gar nicht nachvollziehen, aber ja, lass uns das später machen. Wir waren Informationen ranholen, genau.
Genau. Ja, die Möglichkeit einer Mutation war mir dann bewusst. Ich habe losgelegt, wo schafft man sich Informationen ran? Im Internet. Ich habe auch dann tatsächlich relativ zeitnah nach Podcast gegoogelt und die gängigsten, man kennt sie ja jetzt auch alle, gehört und auch wirklich durchgehört, rückblickend, aber zu Beginn war ich sehr skeptisch, muss man wirklich sagen. Ich war zu einer Untersuchung in Bremen und im Klinikum und bin dann zurück nach Hause gefahren. Und das sind so, 20 Minuten mittlerweile. Hab dann den Podcast Krebs, was nun angemacht. Da hatte mir so, ja gut,
vorbildlich.
Kann ja nicht schaden, hörst du mal rein. Und ich saß dann im Auto und meine Ohren und Augen wurden immer größer und ich konnte es irgendwie nicht glauben, denn da hast du dann halt deine Story erzählt, auch Schmerzen im Rücken, Orthopäde und das da habe ich ja schon gedacht, okay, da hörst du zumindest identisch, mal weiter. Ja. Und da gab es dann einfach so viele Parallelen, dass ich zu Hause gewesen bin, direkt meiner Frau davon erzählt habe und ich glaube, sogar am nächsten Morgen hatte sie mir dann erzählt, dass sie dich und Sarah ergoogelt hat, denn sie hatte, was meinte sie, du hörst dich so schön norddeutsch an und hat dann halt einfach gedacht, da gucke ich doch mal, wenn wir schon aus Bremen kommen und hat sich halt herausgestellt, dass ihr da ganz aus der Nähe kommt und obwohl ich gar nicht so bin, dass ich jetzt irgendwelche wildfremden Leute kontaktiere, habe ich dann den Entschluss gefasst, erstmal die Podcasts weiterzuhören und zweitens dich dann auch direkt anzuschreiben, weil ich dachte, na gut, ausweglose Situation, was kannst du machen? Du kannst nur um Hilfe fragen und zumindest die Ähnlichkeit der Story hat mich dann dazu bewogen und du hast ja auch sehr zeitnah geantwortet und nicht nur geantwortet, sondern hast gesagt, komm, ich ruf mal an und dann haben wir kurze Zeit später das erste Mal telefoniert und du hast mir direkt ein paar Tipps und Tricks an die Hand gegeben, Adressen direkt gesagt und mindestens bei den Adressen lagst du komplett richtig, denn mittlerweile bin ich in Oldenburg in Behandlung, wo ich mich sehr wohl fühle.
Liebe Grüße an Frank.
Ja, und das ist 1A. Also ja. Das ist, weiß ich gar nicht, ob ich das so weit dann noch erläutern muss, warum ich dann von A nach B gewechselt bin. Aber
Hauptsache, du bist jetzt zufrieden.
Absolut. Wenn man nie einem Arzt hinterhergerannt ist, weil man vielleicht auch nie wirklich viel in Behandlung war. Toi, toi, toi. Aber wenn es nötig ist und wenn es ums Leben geht, dann muss man halt einfach selber tätig werden.
Nochmal einen Gang hochschalten, ne?
War mir nicht bewusst. Du hast mich dann auch so ein bisschen dazu angetrieben gehabt oder zumindest den Anstoß gegeben und zumindest diese Zweitmeinung einzuholen und dann zu erfahren, wie es woanders laufen kann, hat mich dann vollends überzeugt, muss man aber so sagen.
Ja, also ich fand auch das erste Telefonat richtig gut. Ja. Also da hat man gemerkt, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und dann, ja, da kam natürlich, dass die Diagnostik war überhaupt nicht abgeschlossen. Wo ich dachte, Alter, André, du musst unbedingt noch das machen und dies machen. Ja, um zu gucken, ob irgendwo noch Fernmetastasen sind und.
Genau,
und.
Genau.
Und ich war am Anfang sehr geschockt, weil ich dachte, nein, ey.
Ja.
Same story.
Ja.
Aber es hat sich bei dir alles sehr schnell, fand ich, zum Guten gewendet. Du hast sehr schnell da auch Termine bekommen.
Tatsächlich, ja.
Gut versorgt. Also also ich fand's, man hat sich dann, wo du dich zurückgemeldet hast und gesagt hat, ja, ich bin dann bei ihm gelandet und ich habe dies und ich habe das und die Untersuchung und auch wie der ganze Umgang im Klinikum mit dir ist, da hatte ich für mich auch selbst, wo wir, ich sag mal, Kumpels geworden sind, hatte ich auch ein gutes Gefühl, weißt du, man dachte so,
ja, oh, auf jeden Fall.
Da musst du dir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass das jetzt irgendwie, ja, Fehlbehandlung will ich gar nicht sagen, sondern dass irgendwas auf der Strecke bleibt, irgendwas nicht gesehen wird. Das ist eigentlich mal das Schlimmste, ne?
Genau, genau. Und die Erfahrung, die hast du einfach schon sammeln können. Hast dir da vieles erarbeitet, viele Informationen schon rangeholt. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich auch von profitiert. Jetzt mittlerweile, wo das Wissen so ein bisschen breiter aufgestellt ist, da erkennt man dann auch, wie viel Aufklärungsbedarf an der einen oder anderen Stelle in der breiten Bevölkerung sowieso, aber halt auch für einen Betroffenen, wie viel es noch gibt. Aber ich muss sagen, für mich, ich bin sehr schnell durch deinen Podcast, wie gesagt, durch die anderen Podcasts, die man kennt, durch Zielgenau und alle Homepages, die so verfügbar sind, an die notwendigen Informationen gekommen. Also das war für mich kein Hexenwerk. Also das war gut, hat sich gut angefühlt und dann der persönliche Kontakt, der macht dann halt alles Weitere. Und um das abzuschließen, habe dann die ALK-Mutation genannt bekommen und bin dann zum Ende November, habe ich die Behandlung gewechselt oder den Ort zumindest. Und ab dem 1. Dezember habe ich dann mein TKI genommen. Das erste Mal. Und habe dann aber tierische Schmerzen gehabt.
Warte, das muss ich erzählen. Wir fangen erstmal beim TKI an. Der TKI.
Brigatinib.
Ja, Brigatinib. Ja. Praktisch für deine ALK-Treiber-Mutation, dass praktisch gestoppt, gehemmt wird.
Genau.
Wie hat's mit der Apotheke geklappt? Das ist ja mal die Sorgen, die meisten Krebsis haben. 6.000-7.000 Euro Medikamente jeden Monat.
Ja.
Was macht die Krankenkasse? Was macht die Apotheke?
Ja, das führt bei mir jetzt schon fast wieder zur nächsten Story, denn obwohl ich nur Rückenschmerzen hatte zu dem Zeitpunkt, ging ungefähr Mitte November mein Knie los. Genau.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Und das ging leider so schnell los, dass ich innerhalb von 2 Wochen kaum die Treppe noch runterkam bei uns im Haus und wirklich massive Probleme hatte mit dem Laufen. Und die Tabletten waren noch nicht da.
Ja, das ist ja auch mal das, was mich am meisten geschockt hat in unserer Freundschaft oder unserem Austausch.
Wie schnell es bergab gehen kann.
Ja, wie schnell deine Metastase im Knie gewachsen ist. Ne? Ja. Ich sag mal so von, ich habe Rücken und ich warte jetzt auf die Auswertung von der Mutationsanalyse. Ich wechsle jetzt die Klinik. Und das waren, glaube ich, 2 Wochen oder so, kann ich mich erinnern. Irgendwie, wo die gewachsen ist, wo du dann nicht mehr Schuhe zu binden konntest. Oder
genau,
irgendwie so.
genau. Das ging wahnsinnig schnell. Und man hat halt vorher nicht den ganzen Körper mal gescannt. So, ne, PET-CT oder wie auch immer. Ne?
Das war ja Knochen-CT. Du hast es ausgesprochen, das war die Diagnostik, wo ich gesagt habe, das fehlt.
Ja, und genau. Aber dann kam halt der Wechsel des Klinikums. Und dort hat man dann halt einmal den ganzen Körper gecheckt. Und hat das dann halt auch festgestellt. Fürs Knie kam es dann halt schon zu spät. Die Tabletten waren bestellt, aber es hat was war denn das? Die Apotheke musste sich erstmal zurechtruckeln, bis sie dann erkannt hat, man muss beim Hersteller bestellen. Und bis das dann halt alles dann, bis die Bestellung ankam, waren es, glaube ich, eine gute Woche.
Also aber Krankenkasse hat nicht gemeckert, sondern war nur der Beschaffungsweg, der das Problem
Genau. Das war nur das Einzige. Und in der Zwischenzeit hatten wir zumindest schon mal überlegt, ob man das Knie noch bestrahlt.
Aber Gott sei Dank nicht.
Nee, der erste Termin wäre dann um Weihnachten herum gewesen zur Bestrahlung. Und zu dem Zeitpunkt hätte man dann aber auch schon 2 oder 3 Wochen TKI-Behandlung gehabt. Dann hat man gesagt, so, wir lassen die Termine mal stehen, aber warten mal ab, wie die Wirkung ist. Wie ich gerade schon geteasert habe, also die ersten 10 Tage mit Brigatinib waren der Horror. Also wenn ich die Geschichte mit meinem Knie sehe und wie es mir dann ging, dann hatte ich wirklich Todesangst dann irgendwann, weil wenn man den körperlichen Verfall innerhalb von, das sind fast 14, 21 Tage so gesehen, da habe ich wirklich Angst gehabt und das ist bis heute auch die Phase, wo ich am meisten sagen würde, da habe ich den Krebs gespürt.
In der Anfangsphase, wo du, also die ersten zwei Wochen, wo du dein TKI genommen hast.
Ja, genau.
Da also, war
ja, Rücken, also ich habe, glaube ich, jede Metastase einzeln gespürt. Und das hat teilweise nicht 24 Stunden am Tag, aber mindestens stundenweise dazu geführt, dass ich mich nicht vom Fleck bewegen konnte. Also wirklich Schmerzen und dann auch Schmerzmittel bekommen habe. Also das ist dann natürlich, irgendwann hat man, war man eh schon wochenlang auf Ibu 600, 800 unterwegs. Irgendwann ging es dann zu Tilidin und mehr habe ich dann glücklicherweise nicht gebraucht. Das gibt's ja noch.
Oxycodon.
Ja, gibt's ja noch ein paar mehr Stufen, die
Leiter. Ja, die hatte ich. Ja, mein Rippenfell.
Genau. Ja, das ist verrücktes Zeug.
Aber ist so, was vielleicht mal eben für alle Nicht-Krebsis oder auch für Krebsis. Tatsächlich, ich glaube, das Wachsen tut weh, aber auch das Zurückgehen tut weh. Ja. Weil bei dir war es nachher, da kann man ja jetzt auch sagen, es war ja ein Zurückgehen.
Ja. Ich denke, im Anfang war es wahrscheinlich das Ansprechen des Medikaments tatsächlich. Stimmt. Dass die wie wurde es mal so schön beschrieben, die Enttarnung des Krebses quasi. Mhm. Also es arbeitet so, ne? Oder es, ja.
Ja, in dir.
Genau.
Ja.
Und warum das dann zu diesen Schmerzen geführt hat, ich weiß es nicht. Aber es war dann an Tag 11 so, dass alles gänzlich weg war.
Also du hast ja Tag 11 ein PET-CT nochmal gehabt?
Oder? Nee. Also nicht von den... Achso,
die Schmerzen.
Genau, die Schmerzen waren weg. So, und ich konnte wieder laufen und das Knie war nicht gut.
Ist aber wieder gängig.
Ist bis heute auch nicht gut, aber gängig, genau. Mhm. Das ist ein schönes Wort. genau. Und ja, irgendwie hat man dann vor Weihnachten dann mit den Onkologen zusammen beschlossen, wir lassen das sein mit der Bestrahlung. Wir hoffen, dass Brigatinib sein Weiteres tut. Und ja, dass dann auch die Knochen im Grunde genommen sich mehr da weniger wieder verdichten.
Also genau. Der Knochen wieder sich von alleine wieder neu aufbaut,
genau,
und stabilisiert.
Dass die Knochen sich verdichten und dass alles wieder nicht wie früher wird, aber man keine körperlichen Beschwerden mehr hat.
Also nimmst du jetzt seit Dezember 23 dein TKI?
Genau, also noch gar nicht lange, wie man so sieht. Also 4 Monate sind es jetzt. Und ja, toi, 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 dass es noch lange geht. Gleichermaßen kann ich aber auch schon erzählen, dass ich im ersten CT, das ist dann nach 8 Wochen gewesen, sehr gute Fortschritte gemacht habe, beziehungsweise alles war rückläufig. Und das ist dann halt als Fortschritt natürlich dann zu werten. Alle waren erfreut, ich auch natürlich, aber nicht so sehr wie alle Außenstehenden, denn für mich, ich habe das ja gespürt, dass es wirkt. Von daher war das für mich eigentlich eher so eine Bestätigung. Und ich warte jetzt aufs zweite CT, auf den zweiten Zyklus. Oder wie machen wir das?
Müsste jetzt ja dann auch bald sein.
Genau, Ende des Monats. Allerdings kämpfe ich momentan so ein bisschen mit ein paar Beschwerden, dass ich doch die ein oder andere, also ich sage immer Metastase, aber es ist also an der ein oder anderen Stelle, an der Metastasen sitzen, merke ich körperlich tatsächlich Beschwerden. Jetzt habe ich auch natürlich in dem Urlaub, in dem wir zuletzt waren, die Tochter wieder ein bisschen mehr getragen und so, andere Belastung. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, woher es kommt.
Ich sage auch mal Metastasen, André. Also wenn bei mir mein Kopf wehtut und pocht oder die Hüfte, da wächst was. Ich glaube, das kriegt man nicht weg. Das ist genauso, du hast ja von dieser Todesangst gesprochen am Anfang. Hm. Dieser Gedanke im Krankenhaus, wo man tatsächlich völlig aufgelöst ist. Ich kenne das ja auch. Man weiß da wirklich, was es bedeutet, den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil alles dreht sich, das ganze Leben.
Insbesondere die Ungewissheit lässt natürlich auch viel Raum für Interpretation, schlechte Interpretation.
Ja, und lässt auch viele Furchen da. Also jetzt, viele sagen zu mir, du hast ja jetzt das Medikament. Hm. Ja, ja, wenn mir jemand sagen würde, dieses Medikament, das hält jetzt 30 Jahre, ich glaube, dann würden die Furchen sofort weggehen.
Ja, klar.
Aber ich weiß nicht mal, ob es morgen noch wirkt.
Ja,
das ist das Krasse. Ne?
Das ist das Leben, was wir führen und was, glaube ich, dann kein anderer dann wirklich auch so verstehen kann. Also diese Sorge, natürlich hört man mal immer wieder den Satz, jeder weiß nicht, was morgen passiert und wird mal vom Auto überfahren. Aber man steht ja nicht auf mit dem Gedanken, heute werde ich vom Auto überfahren, sondern du läufst einfach über die Straße, als wenn du es auch die nächsten 50 Jahre noch machen wirst. Und das haben wir in dieser Form halt nicht. Denn, also so geht's mir zumindest.
Ja, wir laufen auch über die Straße und das Auto sehe ich immer.
Ja,
also man,
genau.
Irgendwie denkst du, na, kriegst dich heute, kriegst dich morgen. Ne?
Und es ist mal näher und mal weniger nah.
Je nachdem, wie man sich fühlt.
Genau, absolut. Ja. Und es gelingt einem auch mal besser, das zu verdrängen. Also ich glaube, wir sind wahrscheinlich Weltmeister im Verdrängen. Ja. Und das muss man auch sein. Denn die Zeit, die man noch hat, die will man ja bestmöglichst auch genießen und nicht
in Trauer.
Richtig.
Ja. Ich glaube, deswegen haben wir uns oder verstehen wir uns auch so gut, weil wir sofort in ein mega intimes Verhältnis eingetaucht sind. Also wir haben ja sofort...
Ja, man hat über was übersprungen so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, also wir haben die Kennenlernphase auch übersprungen.
Ja.
Wir sind sofort, also wirklich eingetaucht.
Beim ersten Date direkt quasi sehr, sehr, quasi, aber sehr, sehr persönlich geworden auf jeden Fall.
Ja, genau. Also es war tatsächlich, dass wir über je tiefste Gefühle sprechen.
Ja.
Weil ich glaube tatsächlich, wir uns am besten verstehen, weil wir uns nicht reinversetzen müssen.
Ja,
also das ist, wenn man jemand, ich habe da immer erzählt, dass ich sehr über oder um meine Oma getrauert habe und immer dachte, ich weiß, wie sie sich fühlt, weil ich ja immer bei ihr war. Das alles, aber nee, so eine todbringende Krankheit, tatsächlich dieses Palliativ, dieses Wort Endstadium,
ja. Ich weiß gar nicht, in der Gesellschaft ist es ja auch, also bei mir selber auch am Anfang, was konnte ich denn mit dem Wort anfangen?
Ja.
Ich wusste, dass es sehr mit dem Tod behaftet ist,
genau.
aber ich musste tatsächlich erstmal googeln und wurde da glücklicherweise dann auch so ein bisschen ins Bild gesetzt, dass es halt nicht mit was sage ich, Siechtum dahin vegetieren zu tun hat. Sicherlich auch in der Form, aber das kann halt auch eine chronische Erkrankung sein. Jetzt ist es Definitionssache, wo wir jetzt gerade sind. Also sicherlich nicht im Siechtum. Chronische Krankheit will man gerne haben. Wie chronisch es dann wird und wie lange chronisch dann zu definieren ist, das hoffen wir möglichst lang. Aber man weiß es nicht und das alles macht irgendwie das Palliativsein auch aus.
Ja, meine Onkologin hat das in Folge 10 mal ganz schön gesagt. Sie hat gesagt, Palliativ bedeutet vom Mantel umhüllt werden, also so ein Mantel, der einen beschützt, dass man tatsächlich auch die richtigen Schmerzmittel, alle richtigen Maßnahmen trifft. Wie lange das jetzt dauert, ne? Das werde ich ja zum Beispiel auch auf die Palliativstation gehen, um wieder aufgepäppelt zu werden.
Ja.
Für die nächste Behandlung. Das ist der allgemeinen Bevölkerung gar nicht bewusst. Die meisten, glaube ich, kriegen Hospiz und Palliativ ein bisschen durcheinander.
Das glaube ich auch tatsächlich.
Dass das ein und dasselbe ist, ne?
Ja, dass man besser sich jetzt schon mal verabschiedet. Und
was ich auch gedacht habe. Also ich habe tatsächlich die Liederliste ja schon durchgehabt, was gespielt werden soll. Ich bin ja sehr großer Musikliebhaber. Also das war das Erste, was ich so dachte.
Ja. Gott, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Habe ich auch letztendlich.
Ja.
Also es ist eine sehr traurige Phase gewesen.
Ja.
Und dieses Wort mit seinen vielen Bedeutungen und mit jeder fasst es anders auf und oftmals falsch. Und das hat einfach so eine Strahlkraft, dieses Wort. Und das kriegt man dann so um die Ohren geworfen und kann es überhaupt nicht einordnen. Und das führt natürlich ja zu noch mehr Verunsicherung.
Ja, und wir selber und verstehen Angst. Es ja gar nicht richtig. Also du selber kannst dich ja gar nicht, du bist ja wirklich, wie du das eben, glaube ich, schon so, ich sag mal, angesprochen hast, du bist irgendwie zwischen Leben und Tod.
Voll.
Habe ich so das Gefühl, ne? Und andere Außenstehende, wie sollen die das begreifen, wenn du selber, du bist ja
Ja, du stehst morgens auf und ich will nicht sagen, dass der erste Gedanke das immer ist, so von wegen, oh, du bist todkrank, sondern es ist halt einfach präsent. So, also ich brauche da nicht bewusst dran denken, sondern
du spielst aber, wenn du an deine täglichen Pillen denkst.
Ja, natürlich. Dann weißt du schon da. Also du wirst mehrmals am Tag immer wieder damit konfrontiert, aber irgendwie habe ich das bei mir das Gefühl, das ist in einem kleinen Hinterort
immer da.
Irgendwie immer da. So und diese Leichtigkeit, die man im Leben hatte, diese Sorglosigkeit, das ist irgendwie weg, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, bei mir gibt es nicht einen Tag, wo ich nicht eine Studie lese oder sowas. Also ich bin da schon sehr.
Ja, da habe ich das Glück, eine junge Tochter zu haben, die mich dann anders fordert. Ja. Wobei ich auch immer mal gerne mir die Zeit einräumen würde, noch mehr zu lesen. Mhm. Und das tue ich auch, aber ich glaube, bei Zeiten ist es sehr gesund, dann halt einfach den Fokus woanders zu haben, weil ich ihn einfach zwangsläufig nirgendwo anders haben kann. Ja.
Nee, bei mir ist das Krebs, ja, Podcast und der Einsatz für Patienten und so, da kommt das natürlich oft hoch, ne?
Ja, aber ist doch gut. Also ich finde die Arbeit, die du machst, ne, also jetzt auch mal ein Lob auszusprechen. Dankeschön für deinen Podcast. aber ja, ihr habt ja was Tolles geschaffen, ja.
Ja, aber ich meine, es kommt unweigerlich dazu, so meine ich das, ja. Ne? Also tatsächlich, ja. Weil du bist, sobald du am Handy bist, ploppen bei mir die E-Mails dann auf, ne? Ja. Ich sehe das.
Ja.
Aber ja, deswegen ist es ganz schön, sich auch mit dir auszutauschen, weil man dann auch, ich sag mal, über die Gefühlswelt so ein bisschen sprechen kann, was möchte man, auch vielleicht dich ein bisschen die Angst nehmen vor diesen, mir tut die Hüfte weh, ist eine Metastase,
ja.
Das sehe.
Ja.
Das finde ich schon,
Das also ist jetzt ja auch schon wieder der Austausch vor meiner nächsten Untersuchung, vor deiner letzten Untersuchung,
ja.
Toi, 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 wo alles super war. Und
aber davor haben wir uns auch getroffen.
Ja, stimmt.
Und,
das werden wir beibehalten. Ja. Ist ja auch ein guter Run, den wir jetzt erstmal haben, auch wenn er noch sehr kurz ist. Aber da machen wir noch ein paar Jahre voll.
Das denke ich auch.
Ja.
Und ich glaube auch, dass man sich da gegenseitig auch tatsächlich irgendwie motivieren kann. Man hat jemanden in der Nähe, der die gleiche Erkrankung hat.
Ja.
Klar, andere Mutationen, aber das sind alles dann Details, die gar nicht mehr interessieren. Ich glaube, so wie wir jetzt auch zusammen zum Krebstreffen gehen und. Irgendwie.
Kann man auch empfehlen eigentlich, ne? Für die Leute, die es noch nicht getan haben. Also ich habe zwar das Gefühl, dass die Community da schon sehr vernetzt ist, aber für die Leute, die den Kontakt noch nicht zu anderen gesucht haben, also auch den persönlichen Kontakt, macht das ruhig. Also ich kann nur jetzt von mir sprechen, aber und ich bin noch nicht mal bei den großen Treffen jetzt von Zielgenau oder von anderen Patiententreffen gewesen, sondern das war jetzt der persönliche Kontakt.
Das Jahr fängt ja an. Ich nehme dich jetzt immer mit.
Genau, ja, sehr gerne.
Ja, ist ja wirklich so. Du lernst ja viele kennen, du lernst auch viele Ärzte kennen.
Ja.
Du siehst viele neue Sichtweisen. Das ist ja tatsächlich, ich sag mal so, wird es ja dann, wenn du tiefer gehst, auch noch mutationsspezifisch, wo du dann mehrere mit deiner Alk-Mutation dann kennenlernst. Dann geht's noch mehr. Dann suchst du natürlich auch noch welche, die deine Unterkategorie haben, dein Exon und deine.
Schon muss man da so einen Hut aufsetzen.
Ja.
Ne? So farblich.
Bei Zielgenau tatsächlich, also jedenfalls, was Alk und EFR gibt, verschiedene Farben.
Ja.
Du kannst in verschiedene Spezialgruppen reingehen. Und das kann ich nur empfehlen, also Bundesverband Lungenkrebs oder Zielgenau oder genau wie YesCon und alle möglichen anderen Treffen. Die ganzen Krebsgesellschaften zähle ich jetzt nicht alle auf, aber das sind so ein paar Sachen, die es natürlich auch für alle anderen Tumoridentitäten irgendwie gibt.
Ja.
Also die es bei Brust gibt, bei Blase und.
Ja. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht alle genutzt. Ich habe irgendwie so diesen noch, den Weg über den Podcast und dann halt die Vereine, die es jetzt erstmal so gibt. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass je breiter man sich aufstellt, je größer das Netzwerk, desto besser kann man sich dann später austauschen. Egal, ob es jetzt direkt mit Ärzten oder mit Patienten ist. Irgendjemand ist da, der schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der jemanden kennt oder andere Tipps hat.
Gleiche Nebenwirkungen hat oder.
Gleiche Nebenwirkungen, ganzheitliche Behandlung. Auch du machst ja irgendwie nebenbei sehr viel. Hm. Ich muss tatsächlich sagen, dass das ich gar nicht so viel in meinem Leben umgestellt habe, also so ein bisschen mehr achte ich auf Ernährung, aber ist doch schon so, dass ich vieles so handhabe wie vorher. Also ich habe jetzt nicht ungesund gelebt, aber habe jetzt nicht mein Leben komplett umgekrempelt.
Ich glaube, das Wichtigste, André, passiert im Kopf. Also ich glaube, dass du den Schalter umgelegt hast und dass du vorausschaust. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Also das denke ich.
Ja, also das ist auf jeden Fall für einen selber oder für jeden kann man es eigentlich sagen, ist es das Wichtige, den Weg zu finden, mit dem man sich wohlfühlt. So, und für mich wäre es mehr Stress, viel umzustellen.
Ja,
genau. Und daher fühle ich mich wohl und
ist dein Weg.
Ja. Genau, richtig.
Nee, finde ich auch. Also wie gesagt, du hast auch noch viel Zeit. Du bist ja gerade erst angefangen. ist ja so, ich habe ein Jahr Vorsprung.
Kriege ich das schriftlich?
Ja. ich hoffe, wir haben ganz, ganz viele Jahre zusammen, André.
Ja, toi, das hoffe ich für uns alle.
Ich wollte sagen, wir klopfen über auf Holz, wo hier Holz ist.
Ja.
Ich denke auch, dass wir uns hier in dieser Runde nochmal wiedersehen, dass du nochmal wieder Gast bist im Podcast, denn ich glaube, dass wir mal einen Einblick geben in die Gedankenwelt von, ich würde uns mal jung nennen.
Ja, 30, 40, das kann man schon noch jung nennen.
In die Gedankenwelt von jungen Menschen mit Krebs und dann diesem, ich sag mal, Todesurteil, was es ja wirklich ist, wie das auch mit der Arbeitswelt weitergeht, Rente, mit der Pflegeversicherung, da haben wir jetzt gerade in der letzten Folge ja viel drüber geredet. Es kamen sehr viele Nachrichten, also interessiert die Leute brennen. Ja, weil es ändert sich ja komplett alles.
Ja, ich bin da ja mitten im Prozess, wie du gerade schon sagtest, sogar noch sehr am Anfang.
Erstmal Richtung finden.
Erstmal eine Richtung finden. Ja. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich hole mir zwar alle Informationen ran, aber letztendlich zählt bei aller Informationssuche die Gesundheit am meisten. Und jetzt kommt das nächste CT Ende des Monats. Und wenn da nichts Gutes bei rumkommt, dann kann ich mir alle anderen Sachen auch mehr oder weniger schenken. Und das ist
dieses Weitsichtige
verliert man dann manchmal schnell wieder, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert.
Ich verliere es eigentlich komplett. Also ich sage immer, ich habe nur einen 3-Monats-Handyvertrag immer.
Ja, stimmt.
Also von CT zu CT.
Ja.
Und wie das so weitergeht mit uns beiden, das würden wir, ich sag mal, wenn es passt, wieder in eine Folge zwischenschieben.
Gerne. Ja.
Und André, dann danke ich dir für die erste Folge mit dir.
Absolut, immer gerne.
Und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.